SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: Wissenschaft als Hobby. Was können Laienforscher leisten? Am Mikrofon ist Sonja Striegel. Amateurwissenschaftler zählen akribisch kranke Bäume in der Nachbarschaft, verteilen Schlagwörter für Kunstwerke, registrieren Steinhummeln oder Sterne. Sie stellen sich ehrenamtlich in den Dienst der Forschung, investieren Zeit und nicht selten Geld. Unter dem Stichwort Citizen Science werden viele Projekte mittlerweile öffentlich gefördert und von Profi-Wissenschaftlern angeleitet. Doch bei dieser Art der Bürgerwissenschaft sind die Laien oft nur billige Helfer. Sie dürfen Daten sammeln, aber keine eigenen Forschungsfragen bearbeiten, obwohl viele über spezielle Fachkenntnisse verfügen. Wie kann das unterschätzte Wissen der Laien gehoben werden und Anerkennung finden? Muss das Wissenschaftssystem durchlässiger werden? Benötigt es sogar die Laien, weil sie frischen Wind in eingefahrenes Denken bringen? Darüber diskutieren wir heute im SWR2-Forum. Mit der Biologin Dr. Katrin Voland vom Museum für Naturkunde in Berlin. Sie ist Sprecherin von Bürger machen Wissen. Das ist eine Internetplattform, die von mehreren Forschungseinrichtungen finanziert wird und auf der rund 100 Projekte für Laienforscher koordiniert werden. Frau Voland, wie stark ist das Interesse der Bürger an diesen Projekten?
Das Interesse ist sehr groß. Es hängt immer von den Leuten ab, ob die sich mehr für naturwissenschaftliche oder kulturwissenschaftliche Fragen interessieren. Die Plattform unterstützt ja vor allem die Personen und die Initiativen, die solche Projekte machen und initiieren.
Kommt dann der Anstoß eher von den Wissenschaftlern als von den Laien?
Also es gibt Projekte, die gehen von Laien aus oder die gehen von einem bestimmten Problem oder von einer Idee aus. Es gibt eine Reihe von Projekten, die gehen von der Forschung aus. Es gibt ja mittlerweile, worüber wir auch ganz froh sind, ein Forschungsprogramm, was sich damit beschäftigt, erstmal überhaupt Citizen Science Projekte zu fördern und gleichzeitig eben auch zu untersuchen, wie stark man Citizen Science auch in institutionelle Forschung integrieren kann. Und es gibt auch Studien, die generell mal gucken, wie die Art der Beteiligung bei den Projekten ist. Und da kann man sagen, dass die Projekte, wo Bürgerinnen und Bürger Daten beitragen, die größte Anzahl ausmacht. Aber ich glaube, wir reden noch etwas differenzierter darüber, ob man nur sagen kann, billige Helfer, wie Sie in Ihrem Eingangsstatement gebracht haben. Ich glaube, da muss man aufpassen, dass es nicht passiert. Oder ob es zum Teil ja auch die Interessen der Bürgerinnen und Bürger trifft und sie sich beteiligen oder vielleicht sogar Unterstützung aus der Forschung suchen, um ihre Fragen zu bearbeiten.
Darüber werden wir diskutieren. Kritiker dieses Gedankens, dass die Laienforscher durch die Citizen Science Bewegung zu billigen Helfern degradiert werden. Ein Kritiker davon ist Professor Peter Finke. Er ist emeritierter Wissenschaftstheoretiker von der Universität Bielefeld. Er kennt nicht nur den Wissenschaftsbetrieb von innen, sondern hat auch sein ganzes Leben selbst als ehrenamtlicher Amateur geforscht. Gerade ist sein Buch Lob der Laien, eine Ermunterung zum Selberforschen erschienen. Herr Finke, was stört Sie an Citizen Science, an Bürgerwissenschaften, wie sie unter anderem von Frau Voland organisiert werden?
Na, zunächst mal finde ich diesen Begriff gut, denn er bringt in unseren alten deutschen Begriff Amateurwissenschaft oder Laienwissenschaft jene politische Qualität hinein, die Bürgerin und der Bürger in einer Demokratie, eine sehr wichtige Figur, den wir da brauchen. Denn bei der reinen professionellen akademischen Wissenschaft kommen diese Forschungen, die dort seit langem vorgenommen werden, praktisch nicht vor oder sehr, sehr selten. Sie werden unterschätzt und deshalb ist es gut, dass im Prinzip so etwas wie Citizen Science die Aufmerksamkeit darauf lenkt. Aber so wie es geschieht bei den Projekten, die jetzt in Deutschland, aber auch in der Schweiz oder in Österreich im deutschsprachigen Raum gefördert werden, auch mit Mitteln gefördert werden, gefällt es mir nicht, weil hier der große Machtunterschied zwischen den akademischen Wissenschaftlern und den Amateurwissenschaftlern keineswegs aufgehoben ist, sondern in vielem sozusagen bestehen bleibt. Und deshalb bin ich selbst doch dazu gekommen, lieber wieder diese traditionellen deutschen Begriffe zu verwenden, weil das andere Modelle einbezieht, die aus meiner Sicht sehr problematisch sind. Ich denke, wir kommen noch drauf.
Mein dritter Gesprächsgast ist Dr. Dana Maar. Sie ist Historikerin an der Universität Genf und erforscht und begleitet die Amateurwissenschaftler. Frau Maar, können Sie die Kritik von Herrn Finke nachvollziehen?
Ich kann sie zum Teil nachvollziehen, weil in den institutionalisierten Citizen Sciences, da ist mir aufgefallen, dass diese Top-Down-Struktur, diesem großen Machtgefälle mitunter vorhanden ist. Allerdings sollte man dieses Phänomen nicht auf diese Projekte reduzieren, sondern man sollte ein bisschen dieses Phänomen, was unter den Begriffen Citizen Science, Open Science etc. subsumiert wird, in einem viel breiteren Kosmos von Partizipationsmöglichkeiten einsortieren. Das heißt, dass es unter anderem auch Grassroot-Initiativen gibt, zum Beispiel in der Frauengesundheitsforschung. Und nun gibt es Frauen, die Dinge tun, die in den 1970er Jahren etabliert wurden. Und das ist auch eine Art von Laienwissenschaft. Nämlich, sie treffen sich in kleinen Zirkeln und untersuchen ihre eigenen Körper, machen Erfahrungswissen, spiegeln dieses Erfahrungswissen dann wieder in die Wissenschaft oder in die medizinische Wissenschaft in diesem Fall zurück. Und ich denke, dass man dieses Phänomen wesentlich differenzierter betrachten muss und nicht nur auf die, sage ich jetzt einmal, auf die akademisch geförderten Citizen Science Projekte dabei schauen sollte. Und auch in dieser Szene kann ich derzeit eine große Diversifizierung beobachten. Es gibt Projekte, wo durchaus die Community der Leute, die da mitmachen, gefragt wird, was für Forschungsfragen denn als nächstes auf dem Programm
stehen
können.
Jetzt sprechen Sie schon eine ganze Menge Aspekte an, über die wir natürlich ausführlich sprechen möchten. Amateurwissenschaften, das ist sehr vieles. Das gibt es nicht nur heute, das gab es auch schon früher. Darüber werden wir auch reden. Lassen Sie uns jetzt präzisieren, was die Amateurwissenschaftler alles machen und was dazugehört und was vielleicht auch nicht dazugehört. Frau Voland, ich habe gesehen, dass am Museum für Naturkunde in Berlin Bürger aufgefordert wurden, mit Einwegkameras die Natur zu fotografieren und das, was ihnen daran auffällt. Ist so etwas schon Amateurforschung?
Meiner Meinung nach schon. Also wenn man sich den gesamten Forschungsprozess anguckt, dann geht er ja allgemein los mit einer Fragestellung oder mit einer Beobachtung. Man überlegt sich, mit welchen Methoden man gerne Daten generieren möchte. Und das wäre zum Beispiel ein Teil der Datenerhebung. Das ist auch der Teil, wo üblicherweise sich Bürgerinnen und Bürger gerne beteiligen. Es geht aber auch in die Auswertung und die Interpretation. Und in all diesen Prozessen des Forschungszyklus, sage ich mal, können sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen.
Und was machen die dann? Schmetterlinge zählen, Sterne zählen, Vögel beobachten, Kunstwerken, Schlagwörter zuordnen.
Also das sind Dinge, die getan werden, die angeboten werden und die auch dazu beitragen. Ein Aspekt, den ich persönlich auch etwas kritisch finde, ist bei diesem ganzen Bereich Vögel beobachten, Schmetterlinge zählen, dass sehr stark auf die Daten von Ehrenamtlichen zurückgegriffen wird. Auf der einen Seite ist es eben ein Bereich, wo traditionell auch Bürgerinnen und Bürger sehr aktiv waren, also eben auch schon sehr lange vor der institutionalisierten Forschung und auch viele Sammlungen, die wir heute in Museen haben, gehen ja letztlich auf diese Zeit zurück. Aber es ist eben auch eine Aufgabe, die Deutschland hat, zu berichten, wie es um den Stand der biologischen Vielfalt bestellt ist. Das Insektensterben geht ja jetzt gerade durch die Presse und es ist eigentlich die Aufgabe auch natürlich der Bundesregierung, dafür ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen, diese Erhebung zu machen. In diesem Bereich haben wir durchaus die Diskussion, ob das okay ist, dass diese Daten einfach so beigetragen werden, ohne eben finanzielle Entschädigung, oder ob auch diese Forschung nicht letztlich auch einen Freiraum eröffnet für Naturschützer, auch für ehrenamtliche Naturschützer, die ja gewissermaßen dann auch ein Korrektiv sind der Politik. Dieses Beispiel aus Krefeld ging ja wirklich sehr stark durch die Medien.
Ich kann das vielleicht mal kurz einschieben. Das sind ja ehrenamtliche Forscher des Entomologischen Vereins in Krefeld und die haben vor einem Jahr etwa darauf aufmerksam gemacht, dass die Insekten dramatisch zurückgehen. Die haben von 1982 bis 2017, also einen Zeitraum von 35 Jahren, die Biomasse der Insekten gemessen und gesagt, sie ist um etwa 3/4 geschrumpft. Und dadurch kam dann eine große Debatte über das Insektensterben in Gange. Man kann aber natürlich auch sagen, Herr Finke, da ist den Profis doch glatt was durch die Lappen gegangen und die Amateure haben hier wichtige Arbeit geleistet.
Natürlich kann man das sagen. Denn Laien sind ja doch eigentlich Leute, die erstmal was nicht können, die in der Regel keine formelle Ausbildung haben auf einem bestimmten Gebiet. Was können die eigentlich besser vielleicht sogar als Profis? Und da gibt es Dinge, die nur für gewöhnlich völlig übersehen werden.
Was können die denn besser?
Zum Beispiel beobachten. Und die Beobachtung ist ja schon genannt worden als einen sehr wichtigen Basisbereich von Wissenschaft. Aber wer von den heutigen Profis beobachtet eigentlich noch selbst? Dafür hat man heute seine Leute. Etablierte Wissenschaftler, Professoren der verschiedensten Gebiete beobachten kaum noch wirklich selbst. Und sie beobachten sozusagen mit dem Blick ihres jeweiligen Fachs und mit der Kenntnis, wenn es ideal geht, sozusagen der neuesten Diskussionen in dem Fach. Laien setzen dem entgegen die Beobachtungen, die sie in ihrer Alltagsumgebung wahrnehmen. Und das können Dinge sein, die sich auf Natürliches beziehen, aber es können auch Dinge sein, die sich auf Kulturelles beziehen. Und da sind sie richtig gut, weil sie eben nicht diesen eingeengten Blick haben, den die Profis haben. Das ist sehr wichtig für unsere Zukunft. Deshalb erwarte ich mir von dem Beitrag der Laien mehr bei der Sanierung der ganz vielen großen Probleme, die wir der Erde zugefügt haben. Und wenn man sich fragt, wer hat die eigentlich der Erde zugefügt, dann kann man nicht umhin zu sagen, naja, die Wissenschaften waren zumindest dabei. Sie haben die Ursachen mit zu Wege gebracht. Deshalb ist es ein großes Problem, wenn man sich überlegt, ob die Wissenschaft und die Wissenschaften ohne gravierende Veränderungen nun die Probleme auch lösen können, die sie selber mitgeschaffen haben. Und da müssen wir von den Laien viel erwarten.
Was Herr Finke sagt, dass wir sozusagen etwas von den Laien, von den Amateuren, von den Bürgern, wer immer auch die Bürger oder die Bürgerforscher sind, verlangen, ich empfinde das immer in gewisser Weise, dass die sich durchaus aus der Verantwortung, natürlich Verantwortung haben, aber nicht für alle Sachen. Die Rückkopplung von Verantwortung, die Herr Finke angesprochen hat, das ist auf der einen Seite wünschenswert und es würde dann so ein bisschen soziologisch in die Richtung laufen, so etwas wie der verwissenschaftliche Bürger oder die Wissensgesellschaft oder in diese Richtung gehen. Nur Verantwortung zu übertragen, also auf die einzelnen Bürger, das empfinde ich in gewisser Weise an dieser Stelle als problematisch. Ich würde eher sagen, wenn ein soziales Interesse bei den Bürgerinnen und Bürgern besteht, in gewissen Teilbereichen aktiv zu werden, sei es an einem Forschungsprojekt, was gleichzeitig angekoppelt ist an sozialen oder ökologischen Aktivismus, dann ist das okay. Aber ich würde nicht mit einer Erwartungshaltung an die Bürgerinnen und Bürger dahingehend herangehen wollen.
Ich fand den Punkt eigentlich ziemlich spannend, den Dana mal angesprochen hat, wie viel Verantwortung bei Citizen Science und bei diesen Projekten abgeladen wird. Also wir werden uns jetzt an einem Projekt beteiligen, wo wir auch die Europäische Kommission darin unterstützen, inwieweit Bürgerinnen und Bürger sich stärker an Forschung beteiligen können. Diese ganzen Nachhaltigkeitskriterien stehen sehr stark im Vordergrund. Und ich denke, das ist aber was, was gemeinsam gelöst werden muss, wo man auch ins Gespräch kommt mit den Bürgerinnen und Bürgern und den Beiträgen, die sie tun über Forschung, aber vielleicht auch über politisches Verhalten und das, was Politik und Wirtschaft leisten.
Das gefällt mir nicht. Mir gefällt zum Beispiel von Anfang an nicht, dass die Wissenschaftler und die Laien einander gegenübergestellt werden. Es gibt hervorragende Laienwissenschaftler. Oder wenn ich von Partizipation höre, aber bei jeder Partizipation ist ein Machtgefälle vorhanden. Derjenige, der erlaubt, anderen zu partizipieren und derjenige, der partizipiert. Deshalb warne ich vor diesem Begriff, der sehr häufig verwendet wird, aber den man eigentlich nicht verwenden sollte. Es gibt ja Leute, die reden von Crowd Science. Das finde ich nun ehrlich gesagt einen ganz großen Quatsch. Was man da beobachten kann, ist beispielsweise, dass man Kartierungen macht, bei denen sich ganz viele Sachkenner beteiligen. Da gibt es zum Beispiel den Vogelatlas der Adebar, der vor ein paar Jahren zustande gebracht worden ist. Da haben, glaube ich, 4000 Hobbyornithologen sich beteiligt. Aber das sind alles auf ihrem jeweiligen kleinen Kartenausschnitt vollgültig tätige Ornithologen. Die ergänzen nicht ihre Vernunft, sondern die werden durch die Organisation des Ganzen ergänzt. Das ist etwas völlig anderes.
Es ist bezeichnend, Sie haben relativ viele Fallbeispiele gebracht und die sind alle aus diesen Bereichen dessen, was mit Beobachten zu tun hat. Und ich gebe Ihnen soweit recht, dass Laien aufgrund dessen, dass sie einen anderen, anlassgeschulten Blick auf Gegenstände haben, durchaus auch andere Beobachtungen machen, die sehr, sehr, sehr wertvoll sind. Was mich aber, wenn Sie über vollwertige Wissenschaftler und natürlich sind die Leute auf ihren jeweiligen Gebieten vollwertige Wissenschaftler. Was mir ein wenig auffällt, ist sozusagen, wie sehr eingegrenzt ihr Blick darauf ist. Weil es gibt nun mal Teilbereiche in den Wissenschaften, sei es in der Teilchenphysik, sei es in anderen Bereichen, wo eben Amateure oder Laien die Teilhabe in gewisser Weise in geregelten Formen machen müssen. Das heißt eben, Beobachtungswissen ist sehr wertvoll, aber sehr begrenzt, nämlich auf diese biologischen Beobachtungsprojekte etc. Aber es gibt Teilbereiche, wo Bürgerinnen und Bürger auch partizipieren wollen und dazu eingeladen werden, die etwas komplexer sind und die mit Beobachtungswissen allein nicht zu bewältigen sind.
Da haben Sie vollkommen recht, Frau Mahr.
Das wäre zum Beispiel, ich möchte gerne Frau Voland noch mal ansprechen.
Vielleicht noch mal zurückgehen auf Adebau und auch auf die Krefelder. Also wenn es nicht ein bestimmtes wissenschaftliches Design gäbe und bestimmte auch wissenschaftlich entwickelte Fallen, in diesem Fall die Malese-Fallen, wäre es gar nicht möglich, die Daten in dieser Art und Weise auszuwerten, dass sie auch wirklich diese Relevanz haben, die sie zum Glück bekommen haben, dass sie es wirklich in diesen politischen Bereich geschafft haben. Und zu der Idee des Machtgefälles, ich sehe, dass es ein Machtgefälle da ist und ich halte es aber nicht von vornherein verkehrt, sondern ich glaube, es geht darum, dass man sich genau überlegt, wer hat auch warum Macht und was heißt denn Macht eigentlich? Macht ist nämlich auch mit Verantwortung verbunden und das hat Frau Mahr ja auch gerade schon ausgeführt. Es ist gar nicht möglich, dass in allen Bereichen Laien diese Verantwortung übernehmen können, weil man ja auch nicht nur Verantwortung für die wissenschaftlichen Ergebnisse, sondern ganz oft auch für die Beteiligten in den Projekten hat. Und insofern ist es sicherlich gerechtfertigt, wenn es bestimmte Machtgefälle gibt. Und Machtgefälle heißt ja auch, dass man eine bestimmte Deutungskompetenz hat. Und die hat man nicht automatisch, weil man irgendwas beobachtet hat, sondern weil man sich ja auch sehr vertieft mit bestimmten Bereichen beschäftigt hat. Und da ist, glaube ich, der Unterschied gar nicht, ob man jetzt studiert hat oder nicht, sondern dass man sich mit diesen Bereichen beschäftigt und dass man Wissenschaft auch nach den wissenschaftlichen Methoden der jeweiligen Disziplin betreibt. Weil dann kann man sich am wissenschaftlichen Diskurs beteiligen mit allen, ob sie nun institutionell gefördert sind oder nicht. Also ich glaube, da wäre etwas mehr Präzision hilfreich.
Herr Finke, also ich möchte Sie gerne persönlich ansprechen. Und zwar, Sie haben ja bereits als Junge angefangen, Amateurwissenschaft zu betreiben. Sie haben die Geschichte des Nationalsozialismus in Ihrem Dorf erforscht. Sie haben sich dann auch später mit Vögeln beschäftigt und sind schließlich auf das Thema ökologische Ökonomie gekommen, immer als Laie, nicht als der Wissenschaftstheoretiker, der dann an der Universität Bielefeld gearbeitet hat. Was hat Ihnen denn mehr Spaß gemacht zu forschen, als Laie oder als Profi?
Das kann ich so gar nicht sagen. Also als Profi, das hat mir auch manchmal durchaus großen Spaß gemacht, weil es da um sehr interessante und wichtige Fragen ging. Aber natürlich gab es viele Situationen, in denen mir die Laienforschung mehr Freude gemacht hat. Und der Hauptpunkt ist natürlich, dass der Laie einfach freier ist. Nicht wahr? Bei der Amateurwissenschaft, da gibt es keine Vorgesetzten. Da gibt es sozusagen niemanden, der dir auf die Finger schaut und dann guckt, erfüllst du eigentlich deinen Vertrag, redest du über die Dinge, über die du reden sollst, sondern man ist wirklich frei. Das ist so, wie das Grundgesetz eben sagt. Und das ist schön. Und deshalb macht das auch häufig Spaß. Aber es wird mir auch zu sehr betont, dass Laienforschung Spaß macht. Wenn ich zum Beispiel an den Ornithologen denke, der da jede zweite Woche seinen Gang durch sein Gebiet macht und die Vögel aufschreibt, die er beobachtet und dann feststellt, dass über dem Acker, über den im letzten Jahr noch die Feldlerche aufstieg, keine mehr aufsteigt oder dass in dem Wald, den er durchquert, der Trauerschnäpper, der immer da war, nicht mehr da ist, dann kommt irgendwann der Moment auch, wo er sich fragt, ob ihm das jetzt noch Spaß macht. Er muss immer mehr Defizite auch feststellen. Er findet immer mehr Arten, die er kannte, von den Gebieten nicht mehr wieder. Also man soll das mit dem Spaß nicht übertreiben. Der macht das wahrscheinlich noch weiter.
Aber er hat aber mehr Freiheiten.
Seine Motivation ist eine andere geworden. Er macht es jetzt vielleicht weiter, weil er es für wichtig findet.
Was weiß man denn eigentlich über die Laienforscher? Wer ist das? Weiß man, ob das mehr Männer sind als Frauen? Sind das mehr die Jüngeren oder mehr die Älteren, die mehr Zeit haben? Oder was weiß man über die?
Es gibt Gebiete, in denen sich Frauen sehr stark engagieren, auch sehr gut sind. In der Botanik engagieren sie sich in der Regel stärker als beispielsweise in der Ornithologie. Aber das ist im Wandel. Wenn ich beispielsweise an völlig andere Bereiche denke, wie etwa die Energiefragen, da haben wir ja ein wunderbares Beispiel von einer Laienforscherin, nämlich der Ursula Sladek aus Südbaden, die sich darüber aufgeregt hat, dass die großen Energiekonzerne sozusagen die Strompreise erhöht haben und sie dann völlig davon abhängig war. Und die hat sich hineingearbeitet in dieses schwierige Gebiet, hat Unterstützung gefunden, hat auch Leute gefunden, die sie finanziell unterstützt haben. Und dann hat sie für ihre kleine Stadt im Schwarzwald die Energieversorgung selber übernommen, die dann eben aus beispielsweise alten Wasserkraftwerken geleistet wurde. Und dafür hat sie den Deutschen Umweltpreis bekommen. Also es gehört auch viel Bildung zur Forschung. Das ist auch etwas, was mich stört an dieser offiziellen Citizen Science-Thematik, dass da immer nur von Forschung geredet wird. Vor jeder Forschung steht die Bildung.
Darf ich vielleicht noch kurz einhaken?
Mhm. Genau.
Weil das alles, was Herr Finke sagt, ist nicht verkehrt, aber es funktioniert auf einer Mikroebene und es ist relativ begrenzt. Wenn das Einzelbeispiel gebracht wird von dieser Dame, die sozusagen die Energieversorgung in ihrem Dorf verändert hat, das ist wunderbar. Das ist ein sehr gutes Beispiel, wie sozusagen Laienforschung und Aktivismus miteinander sich kombinieren können. Aber wenn Sie eingangs die Frage gestellt haben, wer sind eigentlich die Leute und was für Motive haben die, um an Laienforschung teilzunehmen, dann denke ich doch, dass man weniger auf die Intuition setzen sollte, wie Herr Finke in seiner Erzählung, sondern vielleicht auf empirische Fakten. Unsere Forschergruppe hier in Genf hat in den letzten 2 Jahren in der Tat die Nutzerprofile von vielen Online-Citizen-Science-Projekten ausgewertet und hat einen soziologischen Querschnitt durch diese Szene derjenigen, die sich an verschiedensten Citizen Science Projekten weltweit beteiligen, gemacht. Und das Interessante dabei ist, dass sozusagen bei vielen der Projekte, und da muss ich mich jetzt selbst einschränken, die online gehen, wo Proteinketten gefaltet werden, wo Galaxien miteinander verglichen werden etc., dass da der Durchschnitt männlich um die 30 Jahre alt ist. Und dass viele von denen eine akademische Bildung haben, also einen relativ hohen Bildungsabschluss. Allerdings, es gibt ein schönes Zitat, overly educated and underly employed, die sozusagen aufgrund ihrer sozioökonomischen Situation Freizeit haben, um sich in diesen Projekten zu engagieren. Das heißt eben, dass man zwischen diesen verschiedenen Projekten und zwischen den verschiedenen Formen, die mit verschiedenen Tätigkeiten einhergehen. Also alles, was Herr Finke bisher beschrieben hat, hat mit Beobachtungen zu tun. Ja. Es gibt aber auch Leute, die basteln. Das sind diese DIY-Bio-Leute und die Maker-Szene. Es gibt Leute, die sozusagen Computing machen. Das heißt, Sachen am Computer miteinander vergleichen. Es gibt Leute, die einfach Daten über ihren eigenen Körper, zum Beispiel über Fitness-Tracker, weitergeben. Und all dieses sind Partizipationsphänomene, die man unter diesem Buzzword Citizen Science zusammenfassen kann. Also ich möchte hier in der Diskussion vielleicht 2 Sachen klarstellen. Wenn man irgendwie diese Szenen beschreiben will, sollte man das differenziert tun. Man sollte es vielleicht auf dem Hintergrund von Erhebungen tun, nicht nur auf Intuitionen bezogen, was aber auch sehr gut sein kann. Und auf der anderen Seite sollte man die verschiedenen Aktivitäten, die diese Leute machen, und die können sowohl top-down als auch bottom-up organisiert sein. Also in der DIY-Bioszene sind die meisten Projekte von den Laien selbst initiiert und gehen von da aus dann in die Forschung rein.
Also man kann natürlich Forschung über Laienforschung machen. Das ist völlig richtig. Ich finde es auch gut, dass das gemacht wird. Darüber haben Sie im Augenblick gesprochen. Das haben wir bisher nicht ausreichend.
Und nein, aber Frau Mahr hat auch gesagt, dass es Projekte gibt, die von den Laien angestoßen werden und dann in die Wissenschaft kommen, also in die Profiwissenschaft.
Lassen Sie uns doch vielleicht noch mal viel mehr andere Beispiele sammeln für Laien.
Ja, oder es gibt zum Beispiel auch, was Sie sozusagen eben kritisiert haben. Es gab ein wunderbares Projekt von der Boltzmann-Gesellschaft in Bezug auf psychische Erkrankungen. Dort wurde sozusagen eine Art Citizen Science-Projekt angeregt. Und zwar wurden die Leute nicht mit irgendwelchen Surveys oder mussten irgendwelche Sachen machen, sondern psychisch Kranke und deren Angehörigen wurden gefragt auf einer Website, was aus ihrer Perspektive die kommenden Forschungsthemen sein sollten. Und das ist sozusagen ein ganz anderes Level von Partizipation als das pure Datensammeln, was Sie auch genannt hatten. Nur noch ein kurzes Beispiel. Es gab das Beispiel mit dem Proteinkettenfalten.
Also das klingt sehr speziell.
Ein Online-Citizen-Science-Projekt, wo Proteinketten gefaltet werden. Die, wo es viele, viele tausend Leute gibt, die dabei mitmachen. Also es gibt zum Beispiel ein Projekt, das heißt Eterna. Und was wurde gemacht in dieser Zeit? Zum Beispiel um Weihnachten haben sich die Leute deviant verhalten. Sie haben nämlich die Proteinketten zu Weihnachtsbäumen und Sternen gefaltet.
Mhm. Mit deviant meinen Sie abweichend?
Ich finde, das ist ein ganz schlechtes Beispiel.
Und diese,
weil es, da bin ich weil mir nicht es sicher. Eine Forschung ist, die von Profis initiiert wird. Die sozusagen
ja,
Nachteil.
Nur es gibt in dieser Forschung auch Freiräume, die sich die Leute nehmen können.
Aber es ist ja auch natürlich. So, wenn ich da mal eingreifen darf, es zwingt ja niemand, die Laien mitzumachen bei solchen Internetprojekten. Da gibt es zum Beispiel Galaxy 700 aus dem Jahr 2007. Da konnten Computerspieler Sternensammlungen nach Form und Farbe kategorisieren. Zum Teil machen Hunderttausende mit. Es gibt eine internationale Website, Zooniverse, auf der es sehr, sehr viele Projekte gibt. Also da kann man einsteigen. Das ist, glaube ich, relativ niedrigschwellig. Und
aber
wie gesagt,
es ist doch sozusagen ein Projekt, welches von der Astronomen-Industrie
Ich möchte darauf abheben, dass die Laien dazu nicht gezwungen werden, bei diesen Dingen mitzumachen.
Ja, natürlich.
Wir diskutieren heute im SWR2-Forum über Wissenschaft als Hobby. Was können Laienforscher leisten? Das ist unser Thema. Wir diskutieren hier sehr kontrovers. Frau Voland, Sie koordinieren Citizen Science-Projekte. Unter anderem am Naturkundemuseum in Berlin. Es fällt auf, dass die sozialwissenschaftlichen Projekte deutlich in der Unterzahl sind. Woran liegt denn das?
Ja, das liegt zum Teil daran, dass in den Sozialwissenschaften andere Wörter verwendet werden. Also Projekte, die ja zum Teil auch schön von Dana Maar beschrieben wurden, wurden eigentlich da zum Teil partizipative Aktionsforschung genannt, wo es darum geht, mit wissenschaftlichen Methoden eigentlich das eigene Umfeld zu verbessern und auch die eigenen Bedingungen ja günstiger zu gestalten. Das können Projekte sein mit Migrantinnen im Gesundheitsbereich oder wir haben auf unserer Projektplattform Bürger schaffen Wissen eine ganze Reihe von Projekten, die zum Teil noch offen sind für weitere Mitforschende. Beispielsweise gibt es ein Projekt in Köln, das heißt Altersbilder. Und die Gruppe freut sich einfach, wenn noch mehr Personen dazustoßen und mit ihnen gemeinsam beispielsweise die Literatur durchgucken. Also es sind die Projekte, die sich bekannt machen wollen und freuen, wenn Personen daran teilnehmen. Die Personen, die sowieso eine Idee haben, was sie tun wollen, auch die suchen Mitforschende. Und ich finde das eigentlich schön, wenn man auch zum Mitforschen einlädt. Was Sie auch angesprochen haben, man macht ja freiwillig bei den Projekten mit. Also das Selbstbestimmte spielt einfach eine ganz große Rolle bei Citizen Science oder bei Bürgerforschung. Man muss es einfach auch machen wollen.
Darf ich Ihnen
aber
noch einen
um diese Frage Grund darf nennen? Ich gerne ausreden, Herr Finke, um diese Frage da aber vertiefend zu bearbeiten und weil wir auch sehen, dass in den Sozialwissenschaften ganz viel Kapazität ist, haben wir sowohl im Rahmen der Leibniz-Gemeinschaft angefangen, mal diese unterschiedlichen Disziplinen zusammenzubringen, weil es eben ganz schwierig ist, sich auf gemeinsame Begriffe zu einigen und weil auch die Methoden doch sehr unterschiedlich sind. Und wir haben auch ein europäisches Netzwerk und auch da gibt es super spannende Diskussionen, was die einzelnen Forschungsbereiche dazu beitragen können, wie Citizen Science da funktioniert, wie eigentlich auch Machtverhältnisse sind. Das sind Dinge, die wir uns angucken, weil das total relevant und spannend ist und wie man damit auch kommunikativ und auch in dem Prozess selber umgehen kann.
Ich möchte gerne einen Blick in die Geschichte zurückwerfen. Naturkundemuseen und Naturforscher spielen, glaube ich, bei der Laienforschung, bei der Entwicklung der Amateurwissenschaften eine ganz große Rolle. Frau Voland.
Ja, das stimmt. Die Sammlung letztlich in unserem Museum geht ja auch sehr stark auf bürgerliches Engagement zurück. Allerdings möchte ich auch davor warnen, das so ein bisschen zu überhöhen. Das waren eben auch nur einzelne Personen, das waren sehr häufig Männer, die diese Ressourcen überhaupt hatten, diese Forschung durchzuführen. Und ich selber finde das eigentlich sehr schön, dass es heutzutage die Möglichkeit auch für Menschen gibt, die nicht von Haus aus so begütert sind, sich an Forschung zu beteiligen. Sei es, weil sie studieren können, weil wir einfach ein großes Universitätssystem haben oder weil es auch die Möglichkeiten gibt, das in ihrer Freizeit zu tun.
Sie sprechen auf Charles Darwin an, der hat Theologie studiert, war gut situiert, kann man sagen, und hat sich dann aber mit Fragen der Biologie beschäftigt und da bahnbrechende Erkenntnisse gewonnen.
Genau, oder Mariese Bilder-Merian, das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend. Also wie mühsam das auch war, die Ressourcen zusammenzubringen und dann rüberzufahren nach Suriname. Und sie hat ja ganz entscheidend auch dazu beigetragen, zu dem Entwicklungszyklus von Schmetterling zu verstehen.
Und sie ist ein ganz besonders interessanter Fall, weil sie ist eine Frau, die selbstständig, eigenständig nach Suriname gereist ist. Das war für die damalige Zeit, 17. bis 18. Jahrhundert, ungewöhnlich. Es war auch die Zeit, die lange Zeit, in der Frauen nicht an die Universitäten durften, um dort zu studieren oder gar zu forschen. Es gab aber immer wieder Frauen, die trotzdem als Laie sich ihren Forschungsinteressen gewidmet haben. Wie war denn die Resonanz damals auf solche Laienwissenschaftlerinnen?
Frau Strengel, darf ich mal einhaken? Ja. Von Laien kann man eigentlich erst sprechen, seit man von Profis sprechen kann. Laien, diesen Begriff gab es nicht. Diesen Begriff, wenn wir ihn verwenden, ist das sozusagen heute das Gegenbild des Profis.
Und Herr Finke, deshalb, das ist alles einleuchtend. Entschuldigung, dass ich an dieser Stelle unterbrechen muss. Es ist schön, dass Sie das nochmal betonen. Allerdings, und da sind wir wieder bei den Machtverhältnissen, ein Charles Darwin oder ein Lyell, das sind Leute, die in ihren naturwissenschaftlichen Vereinen, in denen sie zu dieser Zeit oder in der Royal Society organisiert waren, ein gewisses Standing hatten und die sozioökonomische Macht hatten. Nehmen wir doch einfach einmal zur Kenntnis, dass zu dieser Zeit ganz normale Leute, also wenn wir auf das England des 18. Jahrhunderts, wo sozusagen das, was wir heute mit unseren heutigen Begrifflichkeiten als Amateur- oder Laienforschung beschreiben, seinen Ursprung hatte. Wenn wir schauen, dass dann zum Beispiel Linné im 18. Jahrhundert seine Systematik der Natur entwickelt hat und dann sozusagen die empirische Bestätigung und Ausdifferenzierung dessen von Bürgerinnen und Bürgern in England bei ihren sonntäglichen Spaziergängen passierte. Es gibt sehr viele Kupferstiche, es gibt sehr viele Beispiele davon, zum Beispiel die Sammelaktivität, um die Historiae Naturae aufzubauen, also um die Systematik, an der wir uns heute vielleicht noch ein wenig orientieren, der Natur aufzubauen, dass da sehr viele unsichtbare Hände mit drinstecken, die von den Bürgerinnen und Bürgern, die der damaligen Mittelschicht Englands angehörten, die eine gewisse Form der Freiheit hatten, also es waren keine Arbeiter und keine einfachen Handwerker, aber eben die Leute, die etwas Zeit erübrigen konnten, die eine Freizeitkultur entwickelt hatten, uns am Sonntag spazieren zu gehen und zum Beispiel Schmetterlinge zu sammeln, um dieses Thema Naturae ein bisschen weiter auszudifferenzieren.
Ja,
das heißt, wir sollten jetzt nicht nur auf diese Helden gucken.
Ich weiß nicht, was Sie meinen, wieso Sie das als etwas vorbringen, was gegen die Auffassung gerichtet ist, die ich hier vorgetragen habe. Und dennoch hat sich sehr viel verändert. Aber vor allem hat sich etwas verändert in der professionellen, akademischen Wissenschaft.
Ich glaube, die Wirtschaftswissenschaften sind ein ganz gutes Beispiel für fruchtbare Bürgerforschung. Ende der 70er, 80er Jahre reagierten die etablierten Wissenschaften, auch der Staat, die Industrie, nur sehr mäßig auf den Wunsch der Bürger, andere Energieformen als die Atomtechnologie zu erforschen. Und aus den Bürgern heraus gründeten sich dann Institute, beispielsweise auch wie das private Öko-Institut in Freiburg. Da waren Laien, da waren Bürger, die gesagt haben, wir wollen auf andere Art und Weise forschen und haben eine sehr breit gewordene Ökologiebewegung damit in Gang gesetzt.
Das ist also richtig, aber ich will das noch ein bisschen verschärfen, was ich eben gesagt habe. Auch die Sozialwissenschaften haben sich verändert und sie haben auch zum Gesicht der heutigen Welt beigetragen. Dort sind Systeme voneinander unterschieden worden. Eines ist das Wissenschaftssystem. Und es ist die Idee sozusagen in die Welt gesetzt worden, man könnte die Grenze zwischen diesen Systemen einigermaßen scharf ziehen und sagen, was ist drin und was ist draußen. Aber es ist nicht so. Die Grenzen zwischen diesen Systemen sind fließend. Was sind denn die Nachbarsysteme der Wissenschaft? Das sind Politik, das sind Wirtschaft. Auch die Verwaltung ist ein solches Nachbarsystem. Und die greifen auf die Wissenschaft in einem Maße zu, das aus meiner Sicht übertrieben ist, nicht mehr zu ertragen ist.
Frau Voland, wie kann man denn verhindern, dass bei den Projekten, die tatsächlich staatlich gefördert werden, wie das bei den Citizen Science Projekten der Fall ist, deren Sprecherin Sie sind, wie kann man da verhindern, dass sich die Politik in die Auswahl der Projekte einmischt oder dass vielleicht auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen? Wie kann man das verhindern?
Also, um ganz deutlich zu sein, wenn die Politik aus bestimmten Gründen ein Förderprogramm aufsetzt und mit diesem Förderprogramm auch beschreibt, welche Ziele sie damit verfolgt, und das sind vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig die Ziele, die ich persönlich verfolge, aber soweit ich das verstehe, geht es ja dem Bundesministerium für Bildung und Forschung darum, mehr Menschen auch für Wissenschaft zu begeistern. Ich glaube, das ist wichtig, einfach viel größere Teile der Bevölkerung auch mit Wissenschaft in Verbindung zu bringen, weil sie eben so relevant ist für die aktuellen Fragen der Biodiversität, aber auch der Energieversorgung oder auch auch der Luftverschmutzung. Da gibt es nämlich Projekte, die Luftverschmutzung messen oder die sich auch mit dem Weltwirtschaftshandel beschäftigen. Wenn das BMWF Projekte fördert, dann ist es doch ganz klar, dass die auch nach ihren eigenen Kriterien, und die haben ja auch Gutachter und sowas, diese Projekte auswählen. Und diese Frage, die Sie gerade angesprochen haben, die ist wirklich spannend. Wollen wir das, dass diese Projekte letztlich auch wirtschaftlich nutzbare Daten erheben oder nicht? Reicht es uns, wenn man da transparent sind oder nicht? Und wir haben das diskutiert mit auch den Teilnehmenden. Einige haben gesagt, ja, ist eigentlich doch okay. Also wenn sich daraus nachher letztlich eine sinnvolle Anwendung entwickeln lässt, das können ja auch bestimmte Apps sein, das kann was im Energiebereich sein, das kann was im Architekturbereich sein, dann ist das okay. Und andere haben gesagt, nee, sie möchten das eigentlich nicht, sie möchten, dass das komplett unabhängig von Wirtschaft durchgeführt wird. Aktuell ist auf unserer Plattform kein Projekt, was wirtschaftliche Interessen verfolgt. Und wir achten auch sehr darauf, dass jetzt nicht auf einmal irgendwelche Meinungsumfragen da landen oder irgendwie nur Leute, die ihr Produkt testen wollen. Das finden wir auf unserer Plattform nicht, weil wie gesagt, unser Ideal ist natürlich die selbstständige Person, die gerne bei so einem Projekt mitmacht.
Frau Wohland, haben denn die Profiwissenschaftler, die die Projekte dann begleiten, Vertrauen in die Arbeit der Laienwissenschaftler, in die Daten, die gesammelt werden?
Das kommt sehr darauf an, wie das Projektdesign ist. Für die, sage ich mal, professionell angestellten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist vor allen Dingen die Transparenz super wichtig, also auf welche Art und Weise wer diese Daten erhoben hat. Und was wir in dieser Szene auch haben, ist sehr viel Peer-to-Peer-Review. Das betrifft natürlich vor allem die Beobachtungsdaten. Also wenn ich beispielsweise Laie bin, was Vogelbeobachtung angeht, dann kann ich das auf einer Plattform hochladen. Andere, die da sich vielleicht noch mehr beschäftigt haben und sagen mir, ja, das ist jetzt aber kein Amselmännchen, sondern ein Weibchen oder was auch immer. Da gibt es ja auch Diskussionen. Und wichtig ist vor allem, dass die Daten auch das transparent ist, wie sie erhoben wurden.
Wobei meine Frage ja darauf abzielte, ob die Wissenschaftler Vertrauen haben in das, was von Seiten der Amateurwissenschaftler kommt. Inwiefern das dann verwertbar ist, ist, denke ich, nochmal eine andere Frage.
Das Vertrauen hängt sehr auch von den einzelnen Personen ab. Also es gibt Personen, die sind dem gegenüber sehr offen. Also es ist ein bisschen auch eine individuelle Frage. Und es gibt Personen, die möchten das gar nicht. Und es gibt zum Beispiel auch Institutionen, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die DFG, sagt sehr deutlich, sie finden Citizen Science gefährlich, eben aufgrund der Vorstellung, dass das indirekt auch eine politische oder ökonomische Beeinflussung sein kann über diese Citizen Science Schiene. Da muss man natürlich aufpassen, dass Forschung nicht instrumentalisiert wird.
Ich finde das lächerlich.
Also wir kommen hier immer wieder auf dasselbe raus. Wenn Sie sozusagen über das Vertrauen in die Qualität der erhobenen Daten von den Bürgerinnen und Bürgern in diesen Forschungsprojekten sprechen, dann müssen wir auch wieder darauf schauen, dass es Forschungsprojekte gibt, wo Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel im medizinischen Bereich über ihre eigenen Körper unglaublich viele Daten generieren und den Forschungsprojekten zur Verfügung stellen. Was nämlich an der Stelle spannend wird, ist, dass sozusagen es gar nicht mehr auf die Qualität des individuellen Datums ankommt mitunter, weil in vielen, vielen Citizen Science Projekten werden große Datenmengen, jetzt kommt das Stichwort Big Data, erhoben und da ist es eben nicht mehr so wie bei kleineren Stichproben, dass es darauf ankommt, sozusagen auf eine möglichst Genauigkeit der Daten, sondern es geht vielmehr darum, gewisse Korrelationen und Entwicklungstendenzen aufzuzeigen. Und da ist die Genauigkeit des einzelnen Datums in diesen Projekten, die mit sehr vielen Daten von Bürgerinnen und Bürgern operieren, gar nicht mehr so wichtig, sondern es geht um Korrelationen und Tendenzen innerhalb dieser Daten.
Herr Finke.
Also, ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt Lob der Laien. Und im Untertitel eine Ermunterung zum Selberforschen. Dieses Selberforschen setze ich ganz bewusst gegen das Mitforschen, welches wir beispielsweise immer auf der Plattform Bürgerschaften Wissen lesen. Bürger werden zum Mitforschen eingeladen. Ich frage, wer lädt sie eigentlich zum Mitforschen ein? Da liegt ein Problem. Ich kann die Laien unter anderem deshalb nur loben, weil ich die Profis tadeln muss. Mir wird hier viel zu wenig, nämlich praktisch überhaupt nicht, über den Tadel für die Profis geredet. Was ist eigentlich mit den Profiwissenschaftlern sozusagen? Können die so weitermachen wie bisher? Sanieren wir die Erde dann, wenn sie einfach so weitermachen? Da halte ich doch sehr viel von dem Grundsatz, dass man mit dem Ansatz, der zu einem Problem geführt hat, nicht es auch lösen kann. Deshalb besteht mein Buch zu einem wesentlichen Teil auch daraus, wie wir in Zukunft mit der professionellen akademischen Wissenschaft umgehen. Und da erwarte ich mir von echter Amateurforschung einen wesentlichen Beitrag, nicht in dem Sinne, dass man jetzt sagt, die können es besser als die Profis. Das ist doch lächerlich. Natürlich können die das nicht besser als die Profis. Sie beschäftigen sich ja mit anderen Dingen. Sie machen es anders als die Profis. Aber ich finde, sie machen vieles richtiger als die Profis. Sie haben mehr diesen Blick für die Zusammenhänge, weil sie die in ihrem alltäglichen Leben erfahren. Aber das alltägliche Leben spielt überhaupt keine Rolle mehr für die Profis, sondern die machen Modelle. Die Wirklichkeit ist ihnen zu komplex, sondern sie sagen, das müssen wir erstmal vereinfachen. Und dann machen sie Modelle und da fehlt dann eben was. Wenn sie Glück haben, ist das wirklich unwesentlich und dann kommen wir auch voran. Aber in vielen Fällen haben sie auch Pech.
Kommen wir noch mal zum Schluss.
Das ist ein Punkt, der darauf hindeutet, dass wir neue Universitäten brauchen. Nicht mehr disziplinär organisierte Universitäten, sondern transdisziplinäre Universitäten. Und darüber handle ich unter anderem auch in dem Buch.
Wenn ich mir jetzt die professionelle Wissenschaft angucke, ich glaube, man kann bestimmte Sachen da verändern. Ich finde so ein generelles Wissenschaftsbashing ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel auch die Sozialwissenschaften ja auch wertvolle Beobachtungen dazu beitragen, wie unser aktuelles Wissenschaftssystem funktioniert und dass wir ein bestimmtes System haben mit eigenen Regeln, mit eigenen Bewertungskriterien. Ich glaube, das ist unbestritten, das ist ja da. Das kann man beobachten, das kann man beschreiben, das kann man dann möglicherweise auch verändern. Und die Forschung selber, und das finde ich ziemlich spannend, verändert sich sehr stark. Ich beobachte das natürlich vor allem im Bereich Biodiversitätsforschung, die kenne ich nun mal ein bisschen besser. Und da hatten wir vor 10 Jahren eine viel stärkere Aufgliederung in beispielsweise taxonomische Forschung, also wo es darum geht, Tiere und Pflanzen zu beschreiben, oder in Ökologie oder in funktionelle Forschung. Und aktuell, wenn man sich die Projekte anguckt und das antut, was die Personen tun und auch das Ethos der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesen Projekten, ist das sehr groß. Dann geht es sehr stark darum, Sachen auch in Richtung Nachhaltigkeit zu verändern und die Personen bemühen sich sehr, die anderen Disziplinen zu verstehen und eine gemeinsame Sprache zu finden. Man braucht eine bestimmte disziplinäre Sprache, um auch wirklich weit genug zu kommen in der eigenen Forschung. Das ist nun mal so, dass man dann eine bestimmte Terminologie hat, aber man muss sich natürlich auch über die Grenzen bemühen und da tut sich aktuell in der Forschung in Deutschland, international unglaublich viel, weil das Problem ja erkannt ist.
Anfang des Jahres hat der deutsche Amateur-Höhlenforscher Robert Schmidtner eine Verbindung zwischen 2 Höhlen im mexikanischen Yucatan entdeckt und damit den Beweis für das längste Unterwasserhöhlensystem der Welt erbracht. Laien bringen und brachten mit ihrer Leidenschaft und ihrem ehrenamtlichen Engagement immer wieder die Forschung voran. Umfragen zufolge kann sich jeder 3. Deutsche vorstellen, an Forschungsprojekten ehrenamtlich mitzuwirken. Aber warum machen sie das? Was ist ihr Lohn, wo sie doch gar keine Bezahlung erhalten und bisweilen wenig Anerkennung durch die Profi-Wissenschaftler finden? Das ist die letzte Frage. Was ist der Lohn der Laien?
Viele Personen beteiligen sich, wenn man sie wirklich fragt, warum sie sich an Projekten beteiligen, weil sie was lernen. Das ist ganz wichtig, weil sie oft auch zu sinnvollen Sachen beitragen. Das ist vielen ganz wichtig. Und was man auch nicht vergessen darf, ist die soziale Komponente. Also wir hören von sehr vielen, dass sie sich sehr freuen, weil sie einfach als Bereicherung empfinden, mit anderen Personen Zeit zu verbringen, die gemeinsame Interessen haben wie sie.
Herr Finke.
Ich finde, dass der Lohn der Laien darin besteht, dass man sie in dem bestärkt, was sie machen. Der Lohn der Laien ist, dass man von ihnen eher die Rettung der irdischen Probleme erwarten darf als von den Profis. Die Profis haben daran mitgewirkt, sie zu schaffen, diese vielen Probleme auf vielen Bereichen. Und der Lohn der Laien besteht darin, dass man ihnen sagt, von euch gehen eher die aufbauenden, positiven Dinge aus als von den Profis. Das meines Erachtens ist wirklich ein Lohn und der steht sozusagen auf der Kehrseite des Tadels für die Profis. Die schaffen es nämlich wahrscheinlich allein, wenn sie sich nicht erheblich verändern, nicht.
Frau Ma, was ist der Lohn der Laien?
Also der Lohn der Laien aus meiner Perspektive, ganz ehrlich, ist auf der einen Seite, dass sie sich neue Netzwerke bilden können und dass sie sich, und das ist wahrscheinlich ein kleiner Brückenschlag zu Herrn Finke, dass sie durchaus Handlungsfähigkeit in ihren eigenen Lebenswelten erlangen. Es gibt immer die Überlegung, was nehmen die Leute eigentlich, wenn sie an einem Forschungsprojekt zur Biodiversität zum Beispiel teilgenommen haben, mit für ihren Alltag? Und dann sind es besondere Beobachtungsfähigkeiten, auch besondere Kommunikationsmöglichkeiten in vielleicht einem politischen Kontext in der Biodiversitätsforschung. Und ich denke, auf dieser Stelle ist es sozusagen ein Instrument zur Selbstbildung der Bürgerinnen und Bürger.
Wissenschaft als Hobby. Was können Laienforscher leisten? Darüber haben wir heute diskutiert. Ich bedanke mich bei Professor Peter Finke, Wissenschaftstheoretiker und Autor des eben erschienenen Buches Lob der Laien, eine Ermunterung zum Selberforschen. Ich bedanke mich bei Dr. Dana Mahr, Historikerin an der Universität Genf und bei der Biologin Dr. Katrin Vohland vom Museum für Naturkunde in Berlin. Sie ist Sprecherin der Citizen Science Plattform Bürger machen Wissen. Mein Name ist Sonja Striegel.